ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster, guten Morgen.
Wir feiern 40 Jahre SWR 1 Leute und haben einen Special Guest hier auf dem Feldbergturm im Schwarzwald. Hier ist er zu Hause. Es ist mit die größte Soul-Stimme, die Deutschland zu bieten hat. Bitte begrüßt mit einem Riesenapplaus Max Mutzke.
Vielen Dank.
Max, wie schön, dass du da bist.
So schön, danke schön.
Mir kommen schon die Tränen, aber ich glaube, das liegt hier an der trockenen Luft hier oben auf dem Turm. Du bist ja öfter hier.
Ich bin das erste Mal in dem Turm.
Ist nicht wahr.
Ich war noch nie hier und ihr habt es möglich gemacht.
Was fällt dir denn ein, echter Schwarzwälder zu sein und noch nicht auf dem Feldbergturm
gewesen? Ich glaube, das ist das Gleiche wie den Parisern, wenn sie alle noch nie auf dem Eiffelturm waren. Ich glaube, die allerwenigsten Pariser waren auf dem Eiffelturm und so. Ich war, kein Witz, Leute, ich war vor einem Jahr im Sommer das erste Mal mit 43 am Rheinfall in Schaffhausen.
Das gibt's auch nicht.
Also vorbeigefahren bin ich oft, ja. Mit dem Zug, mit dem Auto, mit dem Flugzeug drüber geflogen, aber ich war noch nie dort. Ich bin noch nie Boot gefahren bis letztes Jahr.
Wobei, wer deine Biografie liest, so viel mehr, der kann dir das fast nicht abnehmen, denn schon als kleiner Dötzke bist du überall, auf jedes Gerüst und Gründe, auf jeden Kirchturm, du hast Kirchtürme beschossen. Also du bist eigentlich immer in die Höhe gegangen, du hast keine Angst vor Höhen.
Nein, ich habe gar keine Höhenangst, ich liebe das eigentlich, dieses prickelnde Gefühl. Man hat mir gesagt, mit dem Alter würde Höhenangst kommen. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder kommt sie nicht oder ich bin einfach noch nicht alt. Das kann es auch sein.
Such dir was aus.
Ich bin noch nicht alt.
Kannst du vielleicht mal den SWR1-Hörerinnen und Hörern beschreiben, wo wir hier gerade sind?
Also die, die hier sind, wissen es. Aber die, die jetzt nur hören, oder kann man das dann später sehen auch? Ich nehme an,
man
sonst wären keine Kameras
sehen,
da.
Ja. Über swr1.de und in der ARD-Mediathek. Aber wer jetzt vielleicht gerade im Radio dabei ist, wie sieht das gerade aus?
Also wir sind auf dem Feldbergturm. Das ist die höchste Erhebung außerhalb der Alpen in Süddeutschland. Wir sind auf, ich glaube, 1496 Meter. 1493. Und der Turm wird jetzt nochmal irgendwie 20 Meter höher sein. Ah, wir sind tiefer als der höchste Punkt und sind auf einem Turm. So müssen sich die Leute das vorstellen. Und man hat 360 Grad Blick. Es ist bezaubernd schön. Als wir ankamen heute, war der Nebel so dicht, dass man hätte auch in der Fernsehkulisse sein können. Das wäre vollkommen egal gewesen. Aber jetzt sind wir hier und sehen den Blößling. Wir sehen das Herzogenhorn. Wir sehen vieles. Sehr vieles um uns rum. Ich habe den Schluchsee gesehen, den Titisee habe ich gesehen. Und natürlich Nordschwarzwald bis ganz weit weg. Und das Elsass sehe ich jetzt gerade im Moment nicht. Aber das wäre hier alles sichtbar. Und vor allem dieses unglaublich satte, dunkle Grün, das der Schwarzwald so zu bieten hat, wenn es viel geregnet hat. Da haben wir das Glück.
Du bist ja ein Mensch, der erfindet auch schon mal ganz gerne Geschichten. Wie lautet denn die Max-Mutzke-Geschichte, warum der Schwarzwald Schwarzwald heißt?
Ich weiß sie ja. Also es ist ja, glaube ich, früher so gewesen, dass die Römer sich nicht in den Schwarzwald getraut haben. Der hieß ja damals irgendwie, ich habe es vergessen. Ich weiß nicht, wie Silvanegra war das. Dankeschön, danke. Und da gab es ja noch keine Infrastruktur. Man konnte ja nicht mit seinen Streitwagen durch diese Wege reiten und dann die Dörfer einnehmen. Aber es gab ein Volk oder Menschen, die hier gelebt haben und vor denen hatte man wahnsinnig Angst, weil man gewusst hat, im Schwarzwald haben wir gegen die keine Chance. Also deswegen sind, glaube ich, so viel, ich weiß, die Römer sehr lange weggeblieben aus diesem schwarzen, dunklen Wald, der denen Angst gemacht hat. Und daher kommt es wohl. Nehme ich an. So habe ich es mir zusammengereimt. Stimmt's?
Das wäre ja...
Naja, ähnlich.
In Übersetzung würde das bedeuten, heute wärst du so ein Typ, der den Römern Angst macht. Wofür muss man bei Max Mutzke Angst haben?
Oh nee, vor gar nichts. Vor gar nichts. Nur, wenn man die falsche Partei wählt. Aber da möchte ich nicht drauf eingehen. Nein, Quatsch. Nein, so bin ich nicht. Eigentlich muss man gar keine Angst vor mir haben, hoffe ich.
Wenn du dich in so einen Song begibst, du bist ja mit Haut und Haaren dabei, woran denkst du dabei?
Also manchmal denkt man ganz perfide daran, dass man nicht den Text vergisst. Was kommt bei der zweiten Strophe? Das ist echt absurd. Manchmal singt man ein Lied mehrere hundert Mal und beim 512. Mal fällt einem der Text nicht ein oder zumindest der Anfang nicht. Aber trotzdem tatsächlich bei diesem Song, gerade wenn es deutsch ist, dann geht es dem Publikum meist auch so, der Text trifft noch viel mehr ins Herz, als wenn es ein englischer Text ist und man lebt den auch mehr. Und man kommt, glaube ich, nicht drum rum, wenn man ihn singt, also wenn man einen Text singt auf Deutsch, dass man nicht auch mit diesem Text mitgeht. Und sonst ist es schwierig, glaube ich, authentisch zu bleiben.
Welche Bedeutung hat für dich Welt hinter Glas?
Naja, viele Bedeutungen, aber es hat eben für mich diese Bedeutung, dass man, wenn ich früher, als ich jung war und diese ersten Reisen unabhängig von meinen Eltern machen durfte, mit meiner Freundin damals zum Beispiel oder mit Freunden ans Meer fahren. Also wirklich dieses Gefühl, komm, wir fahren jetzt ans Meer und auch so spontan zu entscheiden. Es gibt ja diese Ferien als Schüler hat man dann ja, ich hatte, als ich noch Schüler war, schon den Führerschein und jetzt könnt ihr euch überlegen, wie oft ich sitzen geblieben bin. Nein, Quatsch, ich bin nicht sitzen geblieben. Aber das war was Schönes, wenn man nachts dann durch den Gotthard durchfuhr, das war immer unsere typische Route und dann das Licht in den Alpen so ins Endlose ging und ich finde, so hat sich das Leben angefühlt. Also das Leben hat sich so angefühlt, als gäbe es unendlich viele Möglichkeiten, noch links oder rechts abzubiegen.
Hast du dir das in einer Musikerkarriere, diese Spontanität, die du damit ansprichst, konntest du dir die bewahren? Du bist ja eng getaktet, wenn man da in deinen Kalender guckt. Du bist ja ausgebucht bis in die nächsten Jahre, Konzerte, was da ansteht. Wie viel Platz, Freiraum für Spontanität ist da?
Eigentlich geht es nur, wenn man spontan ist. Also das ist ja so, ich spiele abends irgendwo, weiß nicht, 300-400 Kilometer entfernt und entscheide mich wirklich, kurz vor der Show, während der Show, nach der Show, weißt du was, ich fahre jetzt noch nach Hause. Dann habe ich morgen früh Sonntag noch ein Frühstück mit meinen Kindern. Ich muss dann zwar um 1 Uhr wieder wegfahren, vielleicht nochmal 200 Kilometer oder 500 Kilometer, aber das mache ich. Und ich glaube, daran hängt ganz vieles. Oder ich, Dankeschön. Es macht Sinn, das Leben so zu leben, dass man nachher das Gefühl hat, also ich will nicht meine Kinder später hören, Papa, du warst nie für uns da. Ja. Das war mir schon wichtig.
Jetzt gab es gerade hier Szenenapplaus von einem SWR1-Hörer. Fragen wir doch direkt mal, was hat Sie denn da gerade berührt?
Ich habe selber 4 Kinder und mir wundert das eigentlich. Und die Kinder, die brauchen eigentlich die Eltern. Und wenn man dann so einen Beruf hat und dann die Familie noch vorne dran steht, finde ich super toll. Also da müsste ich den Hut ziehen, wenn ich einen hätte.
Danke dir.
Schön, ja, das gefällt mir.
Ich möchte gerade noch im Schwarzwald bleiben, weil du bist, glaube ich, jemand, den kannst du auch hier nachts rauslassen und du würdest noch nach Hause finden, oder? Also Taschenmesser ist wichtig bei dir, aber du bist so der MacGyver des Schwarzwalds, kann man das so sagen?
Ich würde das voll sagen. Tim Melzer würde dir komplett widersprechen, weil Tim und ich waren, ist ein enger Freund von mir, und Tim und ich waren spazieren und dann sind wir so gelaufen und er meinte, wo laufen wir lang? Er nannte das Kampfwandern. Für uns war es ein Spaziergang, aber wir waren schon ein paar Stunden unterwegs. Und ich habe dann irgendwann so ganz selbstverständlich gesagt, ey, ich kenne mich hier aus wie in meiner Westentasche. Wir kommen da vorne auch raus. Und es ist mir noch selten passiert, dass ich mich in einem Tal wirklich verirrt hatte. Und ich bin mit dem Kreuz so quer gelaufen, weil ich nicht mehr wusste, wo ist denn jetzt dieses Restaurant? Und er zieht mich nach Jahren noch damit auf. Ja, der Max kennt sich aus, wie in seiner Westentasche im Schwarzwald. Aber normalerweise ist es tatsächlich so, wenn mir jemand ein Foto schickt, hey Max, liebe Grüße. Und ich sehe nur durch seine Scheibe es kann ein Baum sein, es kann eine Hausfassade sein, es kann eine Kurve sein. Ich habe das Gefühl, ich erkenne alles in meiner Hut.
Wenn du Musik hörst, ist gerade so schön, dich mitzuerleben bei der Musik, weil du gehst sofort in die Musik rein. Das ist, glaube ich, wie eine Sucht bei dir fast, oder?
Es liegt an der Songauswahl. Jetzt haben sie einer meiner absoluten Lieblingstitel rausgesucht, die Carpenters. Habe ich auch viel zu spät kennengelernt. Aber Leute, wenn ihr in Urlaub fahrt und ihr wisst nicht, welche Musik ihr anhören wollt, geht ins Internet, hört euch die Carpenters an. Es gibt keine schönere Musik, um so richtig zu sagen, boah geil, wir haben Urlaub, es ist alles so, wie es sein soll.
Wie ist es denn mit neuen Musikentdeckungen bei dir? Entdeckst du ständig neue Musik?
Nee, ich bin leider, das mache ich gar nicht absichtlich, aber ich merke immer wieder, dass ich so Scheuklappen anhabe und doch sehr geprägt bin von der Musik, die mich früher berührt hat. Aber ich habe ja Kinder, die sehr viel Musik hören und dadurch komme ich zwangsläufig wirklich an neue Musik. Also es bleibt nicht aus und das ist auch sehr, sehr schön so. Und ich habe sehr vieles entdecken können, wo ich sage, es klingt neu, es klingt anders oder ich erkenne Elemente von früher drin, aber es ist fantastisch und ich hoffe, das kann ich mir beibehalten, dieses Offensein für solche Sachen.
Du bist ja auch offen für die unterschiedlichsten Musikstile. Also Max Mutzke in eine Schublade zu stecken, ist gar nicht so einfach, weil da kommt dann Jazz, Funk, Rock, Pop, Soul, es ist alles mit dabei. Deutsch, Englisch, ich weiß nicht, was da alles noch kommt an Sprachen vielleicht. Ich glaube, wir Menschen neigen ja ganz gerne dazu, so eine Schublade aufzumachen, jemanden reinzupacken. Ist das manchmal schwierig für dich, weil du schwer zu packen bist?
Ja, ich glaube, das ist aber grundsätzlich so. Ich höre von vielen Musikerinnen und Musikern, die nicht in Deutschland geboren sind und hier leben, dass es für sie auffällig ist, wie wir in Deutschland versuchen, etwas zu kategorisieren. Und das ist natürlich Quatsch. Es ist eigentlich vergleichbar mit der Kulinarik. Ich bin ja so glücklich darüber, dass wir in Deutschland in einem Land leben, wo so viel Ressourcen sind, also an Essen, wir können ja selbst in so einer kleinen Stadt wie Waldshutingen, Freiburg ist ja schon riesig dafür, aber du kriegst ja alles, du kannst alles essen und das ist ja auch das Schöne. Und ich glaube, selbst wenn mein Lieblingsessen Pizza Margherita wäre, am fünften Tag würde ich sagen, ich würde gerne was anderes haben. Und für mich ist es in der Musik genau das Gleiche, dass man eben essen kann oder spielen kann, singen kann, was man möchte, was einen glücklich macht. Und beim Kochen kennt ihr es auch, man kocht etwas und macht doch ein bisschen Curry rein, obwohl es nicht reingehört. Aber es schmeckt eben gut, aber deswegen ist es nicht asiatisch. Und so muss man es in der Musik auch sehen.
Neugierig bleiben.
Neugierig bleiben und auch oft, muss ich sagen, diese Komfortzone verlassen. Das ist etwas, wo ich in meinem Leben entdeckt habe, dass es der wichtigste Leitfaden meines Lebens ist. Oder ja, kann man sagen, Motto ist, im Zweifel immer Dinge tun. Also wenn du Zweifel hast, ob das gut oder schlecht wird, dann tust.
Gibt es diesen einen auslösenden Moment in deinem Leben, als du festgestellt hast, du hast da ein besonderes Talent?
Ja, also sag mal so, ich habe es nicht festgestellt, ich habe meine Mama hat's festgestellt. Wir sind eine große Familie, wir waren 6 Geschwister und wir saßen um so einen großen runden Tisch rum. Es war nicht die Kelly Family, wir haben jetzt nicht jeden Tag Musik gemacht, aber an dem Abend haben wir gesungen und haben so gebastelt nebenher und dann hat meine Mutter irgendwas gesungen und alle haben mitgesungen, weil wir das kannten, das Lied. Und dann habe ich einfach weitergesungen. Meine Mutter hatte die anderen zum Schweigen gebracht. Und ich habe das nicht gemerkt, dass ich alleine singe. Und danach habe ich es dann natürlich gecheckt. Und dann hat meine Mutter zu meinem Vater gesagt, hey Gottfried, hast du das gehört? Der kann richtig gut singen. Smexle kann richtig gut singen. Und das war was Schönes, weil es das erste Mal etwas war, was mich von meinen Geschwistern abgehoben hat. Und es sucht sich ja jedes Kind in der Familie den Platz, der noch nicht besetzt ist. Und plötzlich hatte ich so einen Platz gefunden. Und das hat mich wirklich angespornt, wenn meine Mutter gesagt hat, sing mal ein Lied auf dem Familienfest, dann habe ich mich nicht lange bitten lassen. Ich bin total auf den Tisch gesprungen, habe irgendwas gesungen. Und es hat immer großen Applaus ausgelöst. Ich glaube, es ist egal, wie man als Kind singt. Wenn man sich darstellt, dann macht das immer Applaus. Und ich glaube, mich hat das befeuert, da weiterzumachen.
Das Schlagzeug kam dann in dein Leben, das hat auch eine besondere Bedeutung.
Schlagzeug voll die besondere Bedeutung. Wir sind ja in Kränkingen aufgewachsen, einem wunderschönen kleinen Örtchen. Ich sage immer am letzten Südhang des Schwarzwaldes. Und mein Vater hat als protestantischer Gynäkologe das katholische Pfarrhaus dort gekauft und ist da mit seinen vielen Kindern eingezogen, mit einer Frau, die Schauspielerin war und super extravagant. Und da gab es schon mal ein sehr spannendes Verhältnis zwischen unserem Haus und der Geschichte des Hauses und unserer Familie mit all dem, was meine Familie so ausgestrahlt hatte. Und in diesem Haus war ein großer Proberaum. Dort hat viel Musik stattgefunden, live. Und mein Vater spielt nach wie vor Schlagzeug. Die Band, die damals gegründet wurde, als wir da hingezogen wurden, die Spätzünder, ich weiß nicht, ob sie jemand kennt, die gibt es immer noch. Mein Papa ist 81 mittlerweile. Und die treten immer noch auf. Und wenn die geprobt haben, dann habe ich mich in dem Schlagzeug, gibt es ja dieses Instrument, was man mit dem Fuß spielt, die Bass Drum, also Basstrommel, und die haben vorne ein Resonanzfell und da drin ist ein Loch fürs Mikrofon und dass der Schall raus kann. Und dieses Loch bei uns war relativ groß und da sind Kissen drin, das macht man im Schlagzeug so, damit es ein bisschen gedämmt ist. Und ich habe mich als Kind während der Probe in diese Basstrommel gelegt und habe da geschlafen, immer.
Okay, der Junge, der eigentlich schon im Schlagzeug gelebt hat, bevor er es gespielt hat.
Das war wie ein erstes Wohnmobil, mein erstes Tiny House.
Ja, du schreibst dann in deiner Biografie so viel mehr, sehr berührend über deine Familie, auch über die Alkoholerkrankung deiner Mutter. Und das ist ja so eine schwierige Gratwanderung gewesen. Und du hast gerade eben schon gesagt, eine sehr extravagante Person. Also du sagst dann irgendwann im Buch, bis hierhin möchte ich schreiben und dann nicht weiter. Und dennoch ist zu spüren, wie wichtig dir deine Mama ist. Vielleicht kannst du uns daran kurz teilhaben lassen, was sie dir auch mitgegeben hat.
Naja, also man muss sagen, bevor ich das Buch geschrieben habe, hatte ich ganz oft, wenn ich mit jemandem Vertrautes über meine Mutter gesprochen habe oder jemandem, dem ich vertraut habe, gesagt, meine Mutter war Alkoholikerin. Und dann hatte ich wie so einen Punkt gemacht und dann habe ich das Gefühl gehabt, damit habe ich alles gesagt. Aber das liegt daran, wenn wir zurückblicken auf jemanden, der nicht mehr da ist, dann gucken wir auf diesen Zeitstrahl zurück und das Erste, was kommt, ist der letzte Moment. Und der letzte Moment einer Frau, die am Alkohol gestorben ist, ist der Tod. Und die Schuld, die man dieser Person zuteilt, du bist selber schuld, du hast getrunken. Das ist etwas, dass man diese Krankheit gerade als Kind nicht akzeptieren kann, weil man immer denkt, du machst unser aller Leben so schwer und so kaputt auch damit und du musst doch einfach nur aufhören zu trinken. Das ist das Gefühl, was man als Kind hat. Dass man später das als Krankheit akzeptiert, das kommt sehr, sehr viel später und erst in meinem Fall nach dem Ableben meiner Mutter, weil man dann gesehen hat, das war der Weg, den sie gehen konnte, der einzige. Und aber als ich das Buch geschrieben habe, musste ich den Leserinnen und Lesern ja ein bisschen erklären, wer meine Mama war. Und dann habe ich natürlich sehr viel mehr zurückgegriffen, nämlich in die Zeit, an dem ich die Anfänge zwischen mir und meiner Mutter. Und die waren außergewöhnlich schön und über viele, viele Jahre. Und über das Buch ist mir aufgegangen, dass ich eigentlich sehr viel länger in meinem Leben eine sehr gesunde und, was heißt, eine sehr individuelle, sehr spezielle, aber durchaus unglaublich positiv liebevolle Frau als Mama hatte, auf die ich sehr, sehr lange sehr, sehr stolz war. Aber dieser Zerfall, den man miterleben muss, gerade wenn man eine Mama hatte, die super extravagant war, die war immer wahnsinnig schön gekleidet, die hatte eine wahnsinnig schöne Frisur, die war Schauspielerin, die hatte das immer gelebt. Zu jeder Zeit war sie diese Persönlichkeit und hat viele Menschen in ihren Bann gezogen, im Privaten wie auf der Bühne. Und war auch eine eitle Frau, aber im Positiven. Sie hat sich einfach schön gemacht. Und wenn das dann verloren geht, weil der Alkohol so viel Platz einnimmt, dass diese Persönlichkeit zurückgeht und es irgendwann eine Hülle ist, die dann auch noch zerfällt, das ist kaum auszuhalten. Und so gibt es quasi gemischte Gefühle meiner Mutter gegenüber, aber durch das Buch sind sie doch sehr viel positiver als davor.
Wir wollten eine Geschichte von dir noch hören, nämlich zu California Spider. Was hat es damit auf sich?
Den Song habe ich geschrieben, nachdem ich in Los Angeles, das war vor den Bränden, Urlaub gemacht habe mit meiner Familie. Wir haben so einen Roadtrip gemacht. Wir waren den ganzen Tag unterwegs und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, weil als Schwarzwälder habe ich es genauso gemacht, wie man sich es vorstellt. Man mietet sich ein Auto, wofür man sich im Schwarzwald rechtfertigen müsste, größer als ein Traktor, und dann passen da viele Kinder rein. Ich habe ja viele Kinder, und dann waren wir da in Palm Springs und da hatte es fast 50 Grad, 49,8 glaube ich, und sind dann nach einem langen Roadtrip über die Berge zurück nach Los Angeles. Das hat in dem Sonnenuntergang geflimmert. Wir sind diesen Highway runtergefahren, waren erstmal ganz alleine und haben nur gute Country und Soul-Musik gehört. Das habe ich in Amerika übrigens sehr geliebt, dass, wenn du das Radio anmachst, dass einfach die Musik ganz oft im Radio kommt, die, mit der ich aufgewachsen bin. Das würde ich nicht jedem deutschen Sender unterstellen, in meinem Fall. Und dann musste ich eine Vollbremsung machen, weil ich ein Tier gesehen habe, was ich im Schwarzwald so noch nicht frei rumlaufen gesehen habe, nämlich so eine Frühstückstellergroße California Spider, so eine Tarantel.
Mit schönen Haaren drauf.
Ja, mit sehr vielen, die hatte mehr Haare als ich. Und die ist dann über die Straße, wollte die über diesen Highway, und ich habe dann gebremst, um die rüberzulassen. Ich hatte auch so ein bisschen Schiss, dass das Auto kaputt geht, muss ich sagen, weil das Ding so riesig war. Und dann standen wir da und haben dieser Spinne zugeschaut und haben aber festgestellt, es nähert sich eine Autokolonne. Und wir haben sofort gecheckt, wenn die Spinne auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist, ist sie genau dann da, wenn die Autos da sind. Und ich bin dann aus dem Auto gesprungen und wollte der retten, wie man es im Schwarzwald macht, wenn man so ein Rehkitz im Sommer auf der Straße liegen sieht, was sich da gerade gemütlich gemacht hat. Aber da geht man halt hin und dann rennt das weg. Aber die Spinne rannte erstens nicht weg und ich hatte Flipflops an. Ich wusste nicht, wie ich die von der Straße kriege. Ich hatte Angst, dass sie mich frisst. Und dann blieb mir nur noch die Möglichkeit, zurückzugehen. Die Autos sind über uns rübergefahren, also nicht über uns, sondern über die Spinne. Und die Spinne hat es nicht überlebt. Und da gab es nur noch uns. Die Autos waren weg, es war wieder totenstill. Es gab nur noch eine große Spinnenpizza auf diesem glühenden Asphalt. Und dann hatte ich eine Assoziation, habe gegoogelt, habe festgestellt, es war genau die Stelle, an der James Dean 68 Jahre zuvor mit einem Porsche Spider, da war das Wort wieder drin, Spinne, ums Leben kam. Und da habe ich irgendwie diesen Gedanken gehabt, hey, diese Spinne war mit Sicherheit in ihrem Reich eine Königin und James Dean ja lange über seinen Tod hinaus einer der allergrößten. Aber es ist eben egal, wer du bist, wenn du zur falschen Zeit am falschen Ort bist, dann bist du platt. Oder sagen wir mal so, vieles ist auch einfach schicksalsbedingt und man muss das Leben dann erst recht jeden Tag, wenn man abends ins Bett geht, einfach glücklich darüber sein, wenn man gesund und satt schlafen gehen kann in so einem Land, wo uns keine Bombe auf den Kopf fällt. Und das muss man einfach schätzen.
Also da ist rauszuhören, worum es im Leben im Grunde wirklich geht, ist auch eine große Dankbarkeit.
Das ist es. Demut ist das Allerwichtigste in unserem aller Leben. Und es hat nicht mal damit zu tun, dass mein Leben jetzt für euch vielleicht ganz außergewöhnlich wirkt, weil ich selber in meinem Leben, ist es das normale Leben. Und wir haben halt alle einfach auch Schicksalsschläge, die, umso älter man wird, näher rücken. Und die Wahrscheinlichkeit, dass uns selber was passiert, spürt man auch. Das ist einfach da, ob es eine Krankheit ist, ein Unfall ist, andere Dinge. Und jedes Mal, wenn ich ins Bett gehe, dann denke ich, krass, wieder ein langer Tag. Ich bin auf dem Feldberg gewesen, ohne in eine Gletscherspalte zu stürzen und habe es geschafft nach Hause und bin glücklich und satt zu Hause. Das ist etwas, wenn wir uns umschauen gerade, was weltweit passiert, dass Demokratien auf dem Rückzug sind, dass Frauenrechte auf der ganzen Welt eingeschränkt werden, dass wir überall zusteuern auf Verhältnisse, die wir hier schon lange nicht mehr hatten, zum Glück. Und dann noch Menschen haben in unserer Gesellschaft, die sagen, in Deutschland geht es uns schlecht. Also zynischer kann ich mir sowas nicht vorstellen. Deswegen, Leute, seid dankbar und schützt das, was wir haben, weil es ist nicht selbstverständlich.
Wobei man an dieser Stelle natürlich auch sagen muss, es gibt auch in Deutschland Menschen, denen es schlecht geht, die das vielleicht auch zu Recht sagen, für die man auch Verständnis
ganz
haben
genau.
muss.
Ganz genau, die gibt es aber auf der ganzen Welt.
Ganz
das,
genau.
Das setze ich voraus, das gibt es auf der ganzen Welt. Es gibt Menschen, denen geht es nicht gut, aber ich rede davon, dass wir nicht davon sprechen können, dass in Deutschland schlimme Verhältnisse sind.
Du schreibst, unsere Gesellschaft hat es sich gemütlich gemacht und da kommt ja auch durchaus Kritik durch. Du sagst nämlich, auf notwendige Veränderungen im großen Stil wurde verzichtet und Anpassung müsste eigentlich schneller passieren. Bist du ein politischer Mensch?
Mittlerweile ja. Das liegt, glaube ich, so ein bisschen daran, dass man sich ständig auch selbst reflektiert in unserem Beruf. Das wird dir ähnlich gehen. Wenn man in der Öffentlichkeit arbeitet, dann liest man sich ein. Wir schreiben Texte, mich bewegen Dinge. Ich glaube, es hat besonders angefangen in der Corona-Pandemie, als wir alle so sehr mit dem Rücken zur Wand standen und dann eben sich bestimmte Dinge aufgetan haben in der Gesellschaft, die sehr gespalten haben. Ich möchte da gar nicht weiter eingehen, weil es einfach nur nervt. Aber da habe ich dann so gemerkt, krass, wie unterschiedlich Menschen denken können. Das ist ja klar, alle denken unterschiedlich und man liegt selbst sicher nicht immer richtig und oft auch falsch. Aber ich fand diese unglaublich, schon fast schon perverse Spaltung in unserer Gesellschaft, die ja anhält und die mittlerweile auch Dinge begünstigt, dass wir einen Trump haben, der großen Support bekommt, dass wir einen Putin haben, der Menschen in Deutschland bewegt dazu, ihn zu verstehen. Und das sind so Dinge, wo ich sage, wie krass können, also dass wir Fakten nicht mehr berücksichtigen, dass wir bestimmte Dinge einfach verschieben, ewig verschieben. Und wir immer davon reden, also ich habe Kinder und ich bin mir, wenn alles glatt läuft, dann werde ich auch Opa werden und meine Enkel sehr lieben, so wie meine Kinder im besten Fall. Und deswegen geht für mich mein Leben und meine Verantwortung das erste Mal spürbar noch um die 100 Jahre weiter. Weil ich weiß einfach, dass meine Nachkommen, die ich kennenlernen werde, wahrscheinlich, man sagt ja heute, Kinder, die heute geboren werden, können durchaus 100 Jahre alt werden. Das liegt mit unserem Fortschritt, hat das zu tun und so weiter. Das heißt, wenn ich Enkelkinder bekomme, weiß ich, das geht dann noch 100 Jahre weiter. Und die liebe ich so, ich möchte dafür den richtigen Planeten haben. Und dass wir eigentlich es nicht anderes machen, als den Klimawandel so anzunehmen und da passiert vieles. Das will ich nicht sagen, dass nichts passiert. Aber auf ganz großen politischen Ebenen wird einfach ganz oft noch für die Lobbyisten entschieden, für unseren Wohlstand, den man so sagt. Der mag dann auch jetzt noch stimmen. Aber wir spüren doch alle, dass das zum Beispiel etwas ist, was unseren Kindern und vor allem unseren Enkeln so dermaßen um die Ohren fliegen wird. Und das finde ich einfach schrecklich, dass wir da uns so Zeit lassen.
Bräuchte es da vielleicht eine Politik, die sagt, dass es uns allen langfristig nicht mehr so gut gehen wird?
Ich glaube, es gibt ganz viele, die das tun. Ne? Es gibt ja auch viele Menschen, die vorne stehen und das versuchen, uns klarzumachen. Und ich kenne das ja selber. Man hört dann das, was man hören will und den Rest, den sagt man, ist dann schon nicht so schlimm. Aber es gibt eben sehr, sehr viele Kräfte auf einer anderen Seite, die dafür werben, dass es eben doch nicht ganz so schlimm ist und halt eben Dinge immer wieder nach hinten verschieben. Aber es geht ja, wir merken das ja auch in einem Land, wo eigentlich so vieles möglich ist, stehen so viele Dinge an und die hätten nicht sein müssen, dass wir 5.000 Brücken sanieren müssen, dass die Deutsche Bahn die nächsten 2 Jahre, egal wie viel Geld wir reinstecken, noch unpünktlicher werden wird. Das ist so, dass die Digitalisierung so schlecht voranlief, dass das Thema Bildung bei uns etwas ist, was immer angesprochen wird, seit ich in der Schule war. Und das ist lange her, Leute. Und dass man da schon gesagt hat, so wie es jetzt läuft, kann es auf Dauer nicht funktionieren. Und jetzt sitzen wir da und sagen, ja, es ist aber auch eigentlich relativ wenig passiert. Dafür, dass schon so viele Regierungen in der Zwischenzeit versprochen haben, dass sie das ändern. Und ja, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie man es ändern kann. Aber mir fehlt so diese gesellschaftliche Entschlossenheit und dieser gesellschaftliche Zusammenhalt, um wirklich so ein Thema wie zum Beispiel das Klima klar im Fokus zu haben und sagen, jetzt handeln wir danach und machen das nicht in der nächsten Legislaturperiode, weil diesmal kriegen wir es im Haushalt leider nicht hin. Wird dann immer so sein.
Du hast ein ganz besonderes Verhältnis zu Kuba. Über das wollen wir auch noch sprechen. Wie ist das entstanden?
Also sag mal so, ich war selbst nicht da. Das klingt jetzt so, als hätte ich mit dem Land was ein großes Verhältnis. Nein, das stimmt gar nicht. Aber ich habe tatsächlich ein ganz besonderes Verhältnis zu einer Frau, die aus Kuba kommt, die Mariali Pacheco, mit der ich sehr viel Musik mache. Wir sind zusammen auf Tour, Pianistin. Und wir spielen wunderschöne Konzerte von Elbphilharmonie bis große Festivals und Was da besonders ist, dass wir so eine unglaublich unterschiedliche Kindheit hatten. Ich sage immer, wir leben hier im Schwarzwald und das ist im Speckgürtel der Schweiz. Uns fehlt's an nichts. Ne? Mal, wir haben irgendwie, uns geht es gut. Hier funktioniert alles. Ich vertraue all dem, was hier stattfindet. Ich vertraue dem System. Traue dem, was wir hier machen und kann mich frei bewegen. Und Mariadi ist aufgewachsen eben auf dieser Insel. Sie nennt es so eine rosa Diktatur. Die Menschen kennen das nur von schönen Bildern, alten Autos und so weiter. Dort zu leben ist ganz, ganz schrecklich. Die Menschen werden unterdrückt. Sie haben nichts. Sie dürfen nicht wählen. Sie haben keine Rechte. Sie haben einfach, sie sehen die Touristen kommen. Die werden in den Hotels verpflegt mit Essen, von das sie noch nie essen durften, probieren durften, etc. jeweils auch vor allem in den Genuss kommen, das jemals zu tun. Und sie ist mit 18, hatte sie die Chance, nach Deutschland zu kommen, um dort 3 Wochen ein Album zu produzieren. Und sie hat ihrer Familie gesagt, wir sehen uns in 3 Wochen wieder. Aber sie wusste, sie kommt nicht zurück. Sie durfte aber ihrer Familie nichts sagen, weil sie zu Mitwissern gemacht hätte und ist dann weggeblieben. Sie ist also sozusagen geflohen mit 18. Und die Strafe, die Konsequenzen waren für sie, dass sie 10 Jahre lang nicht mehr zurück durfte. Und sie hat hier in Deutschland ihre Karriere dann ausgearbeitet und ist mittlerweile auf der ganzen Welt unterwegs als Pianistin, spielt überall in Amerika, in Italien, in Europa, überall in Asien, aber eben auch mit mir in Deutschland und drumherum. Und sie, wenn sie auf der Bühne erzählt, was sie erlebt hat als Kind, was ihre Mutter, ihr Papa ist gerade erst gestorben, ich habe ihn noch kennenlernen dürfen, was die tagtäglich erleben. Und es wird, man kann es nicht glauben, es wird einfach immer schlimmer. Es ist nichts, was besser wird oder wo man sagt, so, wir haben jetzt einen Status erreicht, an den wir uns gewöhnen können, sondern es wird immer schlimmer. Und da, wir haben vorher über Dankbarkeit und Demut gesprochen, da wird einem das nochmal bewusst, welche Privilegien wir haben.
Und sie ist ja nicht die Einzige, die diese Chance, das Land zu verlassen, nutzt. Also ich habe es von Ballettkünstlerinnen und Künstlern gehört, die dann auf Tour sind mit ihrer Company, die kommen nicht zurück in ihre Heimat.
Ist ganz oft so, wenn Combos, die Mutter leitet einen ganz berühmten kubanischen Chor, der in Deutschland und Europa alle Preise abräumt, weil die so wahnsinnig gut sind, das muss man halt sagen. Die Leidenschaft, die entstanden ist aus diesem Leid heraus auch, ist so groß und so authentisch und so gewaltig, dass wir mit unseren privilegierten Situationen oft in so einer Musik gar keinen, nicht ansatzweise dieses erleben können und auch so ausstrahlen können. Aber diese Band, die dann nach Deutschland kommt, da gibt's ganz, oder nach Europa, da gibt es ganz viele, die nicht mehr zurückgehen. Ja.
Weil du die Leidenschaft gerade ansprichst und auch das Leid. Es gibt doch diesen Satz, der Künstler muss leiden. Hast du ein Verhältnis zu diesem Satz? Ist da was dran?
Ja, ist voll was dran. Also es gibt ja genügend Themen. Ich habe ja vorher gesagt, es ist egal, ob ich hier sitze oder du da sitzt oder ihr hier steht. Wir haben alle unsere Päckchen zu tragen. Wir haben vorher über meine Mutter gesprochen. Wir haben als Kinder erleben müssen eine Privatinsolvenz meiner Eltern. Wir haben alles verloren und haben davor eigentlich gelebt wie Gott in Frankreich, hatte ich das Gefühl. So war es zumindest. Aber auch der Verlust von Freunden, die Krankheit von Freunden, die schreckliches Unfälle, die wir erleben. Man leidet ja da richtig. Also es ist ja nicht so, dass ich davor gefeit bin. Man geht mit Sorgen manchmal auch ins Bett. Und das bewegt einen immer. Corona-Pandemie ist das beste Beispiel. Es bewegt einfach, es löst etwas in dir aus, worüber du sprechen willst. In meinem Fall schreiben willst.
Also es ist durchaus etwas, woraus du etwas schöpfst. So kann man das formulieren?
Ganz genau. Also wenn du merkst es als Künstler manchmal, wenn junge Künstlerinnen, die sehr privilegiert aufgewachsen sind, plötzlich eine Ballade schreiben, dann ist das so ein bisschen farblos. Aber ich erinnere an Tears in Heaven von Eric Clapton. Wir wissen alle, die allermeisten werden es wissen, er hat sein Kind verloren, ist aus dem Fenster gefallen, hat Tears in Heaven geschrieben. Da kommen wir jetzt die Tränen, wenn ich darüber spreche. Oder Herbert Grönemeyer mit Mensch, nachdem er seine Frau verloren hat, dieses Album. Du spürst in jedem Ton, in jedem Satz, dieser Mensch ist durch die Hölle gegangen. Und das befeuert die Kunst auf jeden Fall. Und ich glaube, es gibt einen Satz, den ich ganz wichtig finde. Es ist nie etwas so schlecht, dass es nicht für irgendwas gut ist. Und das ist eine Wahrheit, die ich immer wieder entdecke. Also bei allem, was ich durchmachen musste, was andere Menschen durchmachen mussten, sehen wir Eric Clapton mit Tears in Heaven. Es bleibt der Welt ein Song und eine Erkenntnis und ein Gefühl, was uns vielleicht achtsamer werden lässt mit Dingen, dass wir das Fenster nicht auflassen, wenn Kinder im Raum sind und die da rausfallen können. Also ich will sagen, alles zieht etwas mit sich und man muss was Gutes draus machen.
Max Mutzke live auf dem Feldbergturm im Schwarzwald.
Im Sommer.
Siehst du, was du draußen gemacht hast?
Es ist so verrückt, ne? Das Team kam aus München an. Bei 32 Grad sind sie losgefahren. sind angekommen im Schwarzwald bei uns unten bei 15 Grad. Dann waren wir am Parkplatz bei 13 und jetzt sind wir, glaube ich, hier bei 9 und Regen. Es ist eigentlich Herbst.
Es ist nichts mehr zu sehen draußen, nur noch
jetzt wieder, siehst du?
Und ich glaube, weißt du, was da passiert ist? Der Schwarzwald hat die Nebelmaschine für dich
angeschaltet. Oh, so aufmerksam.
Und wir haben gerade Can't Wait Until Tonight gehört. Wenn du die Version von 2004 nimmst und die Version jetzt heute gerade, wie unterscheiden die sich?
Oh, in allem. Optisch, ich sehe anders aus. Es gibt ja Menschen, die werden im Alter schöner. Ich würde sagen, es trifft bei mir zu. Und es gibt, die Stimme verändert sich. Also man verändert sich ja grundsätzlich. Und es gibt ja bestimmte Dinge, die man einfach dann besser beherrscht. Und ich höre die erste Version manchmal so ein bisschen Zahnschmerzen. Obwohl die Leute die gewohnt sind und die dann auch im besten Fall mögen. Aber man selber sieht sich immer kritischer.
Du bist ja ein Mensch, der sich gerne entwickelt, der Spaß an Entwicklung hat. Wenn du auch mal auf deine Entwicklung, deine persönliche Entwicklung als Künstler schaust, was ist da besonders prägend?
Also es gibt ja Dinge, grundsätzlich ist ja alles, was wir erleben, prägend und ich will auch, wenn ich zurückdenke, nichts anders gemacht haben, weil ich doch jetzt so, wie ich jetzt lebe, sehr genieße, dass wir jetzt hier im Sommer auf dem Feldbergturm sitzen, aber weißt du, kleine Stellschrauben in der Vergangenheit nach links drehen und du bist einfach woanders und ich bin aber da, wo ich bin, sehr glücklich. Also es gibt auch nichts, was ich bereue, was ich gemacht habe. Natürlich so Kleinigkeiten vielleicht mal, wo man sagt, das hätte ich anders machen können, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr glücklich mit dem, was ich habe. Ich glaube, prägend war eine Geschichte für mich. Wir sind ja in so einem Business drin, wo ich vielen Menschen unterstellen muss, leider, dass sie in der Musikbranche arbeiten, aber die würden morgen Waschmaschinen verkaufen, wenn sie damit mehr Geld verdienen würden oder es cooler wäre. Und manchmal verliert man so ein bisschen den Glauben daran, was man macht, weil es so was Monetäres bekommt und man so viele Leute zufriedenstellen muss. So diese Zahlen müssen erfüllt werden und das macht es manchmal sehr ekelhaft, kann man sagen. Und es gibt aber eine Geschichte, ein Mädchen, das bei mir am Konzert war, die war vielleicht 5, 6 Jahre alt, die saß im Rollstuhl und war stumm. Sie konnte aber hören, sie war also nicht taubstumm, sie war stumm, sie hat nicht gesprochen. Und ich habe sie nach dem Konzert mit ihrer Mama nach hinten geholt, Backstage, und wir haben einen sehr, sehr schönen Abend gehabt. Und ich wollte nicht gehen, weil die so süß war. Die konnte zwar nicht sprechen, aber die hatte mit ihren Augen so viel gesagt. Und ich habe dann für die gesungen und dann wollte ich auf meinen Schoß sitzen. Und das war ein wunderschöner Abend. Und dann irgendwann sind wir dann doch ins Hotel gefahren und weg gewesen. Und dann viele Jahre später, ich glaube, es war 10 Jahre später, habe ich dieses Mädchen gesehen, als fast junge Frau mit 17, saß sie wieder im Rollstuhl in der ersten Reihe. Ich habe sie sofort erkannt und habe dann wieder die Mama und sie nach hinten geholt. Und dann hat sie gesprochen, dann hat sie mit mir geredet. Und ich habe noch gedacht, ich hätte das in meinem Kopf falsch abgespeichert. Ich dachte, sie wäre stumm gewesen. Und dann irgendwann in einem Moment, wo sie sich mit anderen Musikern unterhalten hat, hat mich die Mama zur Seite genommen und hat geweint bei dem, was sie sagte. Und sagte eben, dass sie davon überzeugt ist, dass sie das Sprechen gelernt hat, weil, da kommen wir selber, Entschuldigung, die Tränen, weil dieser Abend für sie so bewegend war und ich mit ihr gesungen habe und sie wollte singen lernen und hat dann darüber hinaus das Sprechen gelernt. Also schöner kann es nicht sein.
Wie bewegend, dass Musik wirklich eine Stimme geben kann. Und vielleicht, bevor wir hier jetzt Tschüss sagen vom Feldberg, fragen wir gerade mal, wie denn die Stimmen auf dem Feldberg sind. Wie hat es denn euch gefallen?
Mega. Also voll schön, dich mal so persönlich kennenzulernen und auch so deine Aussagen fand ich sehr berührend.
Vielen Dank.
Und ja, ich wohne ja jetzt auch im schönen Schwarzwald, komme ursprünglich aus dem Schwabenländle und wohne jetzt in Höchenschwand.
Oh, schön.
Ja, und genieße es total auch, die Natur und
schön.
Ja, die Zeit hier, ja.
Danke, danke sehr. Herzlichen Dank, Max Mutzke. Danke fürs Kommen.
Danke,
und
Nicole.
Das ist dein Applaus.
Schön, dass ihr da wart.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.